Also, freue mich hier zu sein. Werde jetzt die nächsten 2 Stunden euch was über Jesus erzählen. Es heißt in der Bibel an einer Stelle, er ermutigte sie mit einer langen Predigt. Aber ich habe gehört, hier sind Predigten zu lang. Dementsprechend werde ich mich kurz fassen. Also freue mich wirklich hier zu sein. Meine Gemeinde, die ich leite, Mosaik, wir sind ungefähr 200 Leute. Wir haben gerade 2 Gottesdienste, war heute Morgen, wir haben Erntedank-Kindergottesdienst gehabt, war toll, viele Kinder im Moment, sehr fruchtbares Land, in dem ich da sein darf. Und wir haben wirklich eine Vision, in unserer Stadt Gutes zu tun. Es sind jetzt 13 Jahre gibt es die Gemeinde, meine Frau und ich haben die zusammen gegründet. Und ich muss gleich sagen, ich habe eigentlich wenig Qualifikationen, hier vorne zu stehen, weil ich habe keine Theologie studiert. Ich habe Psychologie studiert, von daher, das ist das Erste, warum ich manchen Leuten suspekt bin. Also ich weiß alles, was ihr jetzt gerade denkt, welche Persönlichkeitstypen ihr seid und was eure Kindheitsprobleme waren. Aber mit 17 Jahren durfte ich in einer Anbetungszeit erleben, dass Gott mich findet. Ich war damals gerade als Teenager sehr auf der Suche nach wer ich bin, hatte lange Haare wie damals alle, haben versucht Kurt Cobain zu imitieren und hat eine Band gehabt. Das war eigentlich auch alles, was ich so mache in meinem Leben, ist Plan B. Eigentlich war mein Plan A, die Beastie Boys abzulösen als die Crossover-Könige der Welt. Das hat nicht funktioniert, daher bin ich jetzt Prediger geworden und reise durchs Land und habe dann Psychologie studiert. Aber mit 17 Jahren war ich da so als Jugendlicher auf einer Freizeit in Dänemark. Da gab es einen Typen, den ersten, der so ein bisschen aus dieser charismatischen Richtung kam. Es war ein Pfälzer, hat breites Pfälzisch geredet. Er hat gelispelt, hat keine Haare, war ein bisschen rund und hat Gitarre gespielt. Ziemlich gut, nicht immer ganz treffend, aber er hat es probiert. Aber er hat damals was gemacht, was man Worship nennt, was wir gerade auch gemacht haben. Und er hat so ein Lied mitgebracht, das war damals neu für mich, das hieß Vater des Lichts. Und bei ihm hieß es Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Und er hat es mit einer Leidenschaft gesungen und irgendwas ist da passiert. Und ich habe diese Freude des Vaters gespürt, ohne dass ich wusste, wie man richtig betet oder wie man sich da richtig verhält. Und in meinem Innersten war diese Suche und irgendwie habe ich gemerkt, dass Gott da ist und dass er Bock auf mich hat. Und da habe ich mich eingelassen, es war mit 17. Und seitdem bin ich mit Jesus unterwegs und freue mich, an so viele interessante Orte zu kommen wie hier. Ich möchte euch auch sagen, echt cool, wie es hier aussieht, aber noch cooler, als es hier aussieht, bin ich begeistert über Marco und Caro, die ich kennenlernen durfte. Und ich finde, ihr habt richtig gute Pastoren. Das ist richtig geil. Sie kennen. Sie haben ein feines Herz, Sie lieben diese Gemeinde, sie lieben diese Stadt und sie versuchen wirklich das Beste zu machen. Und das mitzuerleben ist eins der Geschenke in meinem Leben, die tollen Leute, die ich treffen darf. Okay, jetzt für heute habe ich 2 Sachen mitgebracht. Ich möchte euch aber kurz einführen in ein Projekt, an dem ich die letzten 1,5 Jahre gearbeitet habe. Und zwar eine meiner Berufungen im Leben ist, das Reich Gottes zu verstehen und zu verkündigen. Das war die Botschaft von Jesus. Er hat überhaupt über das Reich Gottes geredet, vorne, hinten und in der Mitte. Das war so sein Ding. Und mir fällt auf, dass viele Leute, die auch in Kirche gehen, nicht ganz verstehen, was ist das Reich, wie funktioniert das. Und ich habe mich dran gemacht, das besser zu verstehen und habe rumgefragt, wer ist denn der größte Checker auf diesem Feld. Und die Leute haben immer wieder gesagt, es gibt einen Theologen, der ist Weltklasse und der prägt, und der heißt N.T. Wright. Nicholas Thomas Wright ist mittlerweile 67 Jahre alt und lehrt an der Universität in St. Andrews, das ist in Schottland. Und er ist sowas wie ein Rockstar unter Theologen. Es gibt nicht so viele Theologen, die wirklich super berühmt werden, aber er ist sowas wie ein Einstein. Er hat richtiges Brain, der hat über 70 Bücher geschrieben. Und ich habe die meisten davon gelesen dann. Und ich habe versucht, es Leuten zu vermitteln oder die Bücher weiterzugeben. Die Leute haben gesagt, oh geil, aber ist echt kompliziert. Dann habe ich mir die Aufgabe gesetzt, diese Bücher zusammenzufassen mit kleinen Bildchen. Mein Höhepunkt in meiner künstlerischen Karriere war im Kindergarten, malereimäßig. Ich kann eigentlich nur Striche und Kreise malen, aber ich habe festgestellt, dass Bilder mehr sagen als 1000 Worte. Und dementsprechend habe ich diese Bücher genommen und mit so kleinen Erklärbildchen zusammengemacht. Die sind künstlerisch echt Kreisliga. aber vom Erklären kommt, glaube ich, ein bisschen was rüber. Und so habe ich dann irgendwann das alles durchgemacht und habe daraus ein kleines Büchchen gemacht und versuche diesen Anti-Wright und was er über das Reich Gottes sagt, in 50 Bildchen zu erklären. Und das Buch ist jetzt gerade rausgekommen und ich habe ein paar dabei. Das heißt The Marriage of Heaven and Earth, 50 Bildchen, um den Rockstar-Theologen unserer Zeit zu erklären. Das ist auf Englisch. Und ich habe ein paar mitgebracht, weil es ganz neu ist, sind vor 2 Wochen rausgekommen. Ich habe es auf Englisch gemacht, weil erstens ich halber Muttersprachler bin und zweitens in der englischen Welt mehr geht. Aber das sind lauter kleine Bildchen und ein bisschen Erklärung dazu. Würde ich das echt empfehlen. Es kostet 17 Euro und der Erlös geht zu 100% an hungrige Kinder. Ja? Ich habe 3 davon zu Hause und was immer die an Essen kriegen, ihr tragt dazu bei. Das ist wunderbar. Und der Grund, warum ich das sage, weil ich das gerne mit euch machen würde, ich versuche daraus so eine Predigt-Idee zu entwickeln. Ich habe das ein paar Mal gemacht bei uns und ihr seid eigentlich die 2. Gemeinde, bei der ich das mal machen darf. Und ich würde ganz gerne einen Bibeltext nehmen und den mit euch zusammen erarbeiten mit Bildchen, um dann eine Moral rauszuziehen und dann ein bisschen darüber zu reden, was das für uns heißt. Seid ihr da dabei? Das ist gut, weil sonst hätte ich ein Problem. Ich würde gerne den Bibeltext vorlesen, weil meine Stimme ein bisschen am Arsch ist. Kann das jemand von euch machen? Johannes 3, 1 bis 8. Hat jemand von euch eine Bibel da und würde es gerne vorlesen? Ja. 1 bis 8, genau. Das ist die Stelle von Jesus mit Nikodemus. Und ich möchte gerne, dass ihr zuhört, weil ich frage euch dann, was da davor passiert ist und ich male dann nur die Bildchen. Ihr müsst mir aber sagen, was ich malen muss, okay? Also echt zuhören, jetzt nicht sonst wie in der Kirche, sondern einfach...
3, 1 bis 8.
Genau, ja. Johannes 3. Okay.
Jesus und Nikodemus. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum 2. Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden.
Sehr schön vorgelesen, danke. Also, wir haben jetzt diese Bibelstelle gelesen, Johannes 3, Vers 1 bis 8. Und wenn ich versuche, etwas zu verstehen, dann male ich mir Bildchen dazu. Und es gibt eigentlich nur 5 bis 6 Arten von Bildchen, die man malen kann. Und die sind die typischen Fragen, die kennt ihr vielleicht aus dem Journalismus. Aber die würde ich jetzt gerne mal mit euch durchgehen und schauen, ob uns das ein besseres Bild auf diese Bibelstelle gibt und was da drin ist. Die erste Frage ist, wer oder was ist da aktiv in dieser Geschichte? Wer ist in dieser Geschichte? Jesus. Den male ich mal so mit einer Krone. Ich weiß, er ist so nicht rumgelaufen, aber es macht es einfach deutlich, dass er der König ist. Und dann gibt es den Nikodemus. Dem male ich ein N drauf, dass wir den gut erkennen können. Wen gibt es noch in der Geschichte? Den Heiligen Geist, genau. Jetzt den Heiligen Geist zu malen, ist ein bisschen schwierig. Wie ich das mache, wenn ich einen Geist, das heilige Gespenst, da muss man es dann... Das ist auch ein Trick, wenn man es nicht gut malen kann, dann schreibt man es einfach mit dazu und dann versteht man auch, um was es geht. Aber das sind die 3 Akteure in dieser Geschichte. Wer? Jesus, Nikodemus und irgendwie im Hintergrund ist der Geist, das heilige Gespenst, the Holy Ghost. Dann die 2. Frage ist, wie viele sind denn da? ist das ein Anzahlproblem, das hier beschrieben wird. Wie viele sind da? Also es ist ein Herr Jesus, es ist einer der höchsten der Juden und es ist ein Geist. Also das ist recht unspektakulär und vor allem die machen eine 1:1 Begegnung. Ja? Die treffen sich und die reden miteinander. Der Geist ist irgendwie im Hintergrund und schwebt herum. Ja? Die dritte Frage, die wir uns immer stellen bei solchen Bildchengeschichten, ist, wann ist da eine Zeitangabe drin? Wird da über verschiedene Zeiten geredet oder was? Wann? Nachts, genau. Also die Welt, der Mond, die Sternlein und da treffen sich die beiden. Ja? Die kommen nachts zueinander. Warum ist das wichtig? Keine weiteren Personen anwesend. Warum ist das wichtig, dass keine weiteren Personen anwesend sind? Ja, also der schleicht ein bisschen raus. Was war er vom Rang? Was wird über ihn gesagt? Was war so sein Status? Er war einer der obersten der Juden. Er war in der Hierarchie ganz weit oben. Ich weiß nicht, ob ihr so die jüdische Rangstufe ein bisschen kennt, aber das war nicht ganz leicht, da oben anzukommen. Das ist nicht, dass man da einheiratet oder reiche Eltern hat und dann kommt man einfach oben rein, sondern es war so, dass die Juden so ein System hatten der Nachfolge, die hatten Rabbis und man vertraut sich einem Rabbi an, häufig schon vom Teenageralter an. Und dann folgt man dem rum und lernt von dem. Und das bedeutet unter anderem, die Tora auswendig zu lernen. Hast du die Tora, die ersten 5 Bücher Mose, hast du die mal gelesen? Da steht echt viel langweiliges Zeug drin, wie zum Beispiel Geschlechtsregister, also wer welcher Sohn von wem ist. Und das musst du alles drauf haben, und zwar relativ früh in deinem Leben. Das heißt, das ist nichts für schwache Nerven. Wenn du nicht auf religiöses Zeug stehst, dann machst du das definitiv nicht mit. Und die Rabbis haben dann auch aussortiert, also wenn da jemand irgendwie krumme Dinge gedreht hat oder sich nichts sagen ließ, dann war der raus. Also das ging nicht. Du musstest da jahrelang dabei sein und dann wurdest du akzeptiert. Und wenn du dich dann bewiesen hast, über Weisheit die Schriften zu kennen und auslegen zu können und argumentieren zu können und wissen, was andere Rabbis gesagt haben und deine eigene Interpretation reinlegen, dann bist du weitergekommen. Und wenn du einer der Obersten der Juden bist, dann bist du erstens nicht mehr ganz jung, weil das passiert nicht über Nacht. Und zweitens, das ist ganz schön drauf. Also du bist richtig, richtig etabliert. Und dann bist du auch ein Würdenträger. Das heißt, du machst dann nicht einfach Dinge nur selbst, weil du halt mal mit jemand reden willst, sondern du weißt immer, du begleitest dein Amt, du verkörperst im Prinzip dieses Volk Israel. Und er kommt zu Jesus bei Nacht, er will nicht gesehen werden. Anscheinend hat er so das Gefühl, was immer Jesus zu sagen hat, könnte gefährlich sein oder sich mit ihm zu assoziieren, könnte schlecht auf mich selber reflektieren. Ja. Also das war die Wann-Geschichte, wer, also wie viele. Die nächste Frage ist, wo. Ist in dieser Stelle irgendwas über ein Wo gesagt? Nö, ist die richtige Antwort eigentlich, aber es gibt eine unterliegende Wo-Dimension. Es wird nicht geschrieben, wo sie sich treffen, an welchem geografischen Ort, aber es wird unter unterschiedliche geistige Räume geredet. Und die sind welche? Über unterschiedliche Gebiete. Das eine nennen wir mal das natürliche Gebiet, da ist der Nikodemus zu Hause. Und dann gibt es ein Gebiet, das nennt sich das Reich Gottes. Und da ist Jesus zu Hause, das Reich Gottes. Das ist kein geografisches Gebiet, aber es hat doch so eine ähnliche Idee dahinter, nämlich ein Einflussbereich. Und Nikodemus fragt eigentlich, hey, wie funktioniert denn das mit dem? Und hier ist es das Besondere bei diesem Wo-Problem, die überschneiden sich nicht. Jesus sagt ihm eigentlich recht deutlich, hey, es ist nicht da, wo du zu Hause bist, es ist, wo ich zu Hause bin. Und da kommst du nicht so einfach rüber. Ja? Seid ihr da dabei? Ja? Und die letzte Frage, oder die letzte von diesen Bildchen, ist dann immer die Wie-Frage. Ist irgendwas beschrieben, eine Aussage über ein Wie. Ja. Also Jesus sagt ihm im Prinzip, der einzigste Weg hierüber ist, indem du von Neuem geboren wirst. Und ich mal hier eine Frau, die schwanger ist. Ja, Geburtsvorgang habe ich vorhin. Weißt du, wenn ich ein Bildchen nicht malen kann, es gibt eine Webseite, die heißt The Noun Project, dann gebe ich das ein, Geburt und so, aber da war auch nichts Gescheites dabei. Das Einzige, was die da hatten, war so, du musst von Neuem geboren werden, um in diesen Raum reinzukommen. Du kannst da nicht selbst reinkommen. Eigentlich sagt er ihm, egal wie schlau du bist, wenn du einen Intelligenzquotient von 500 hast, es reicht nicht. Egal wie stark du bist, egal wie stark du dich reinhängst, egal wie sehr du dich anstrengst, es ist genau das. Oder egal wie erfolgreich du bist, egal wie groß dein Stapel von Geld ist, wie hoch dein Gebäude ist, egal wie angesehen du bist, das ist das Gebiet der Menschen. Aber das Gebiet von Jesus ist ein anderes Gebiet. Und da kannst du nicht so einfach reinkommen, sondern da braucht es genau diesen Kollegen, den Geist, vom Geist neu geboren werden, um da reinzukommen. Ja? Das ist ein bisschen, was in dieser Bibelstelle drinsteht. Und ich möchte euch jetzt einladen, euch 3 Minuten zu nehmen, zu dritt zusammenzugehen und zu sagen, was heißt denn das für mein Leben? Was ist die Moral der Geschichte? Das ist das letzte Bild. Was ist die Moral, die da rauskommt? Also was will uns dieser Text sagen? Was will er mir sagen? Und ich habe das jetzt zusammen mit euch entwickelt. Dann sagt ihr mir, was die Moral ist, und dann schreibe ich die Moral hin in ein Bildchen. Okay? 3 Minuten zu dritt zusammen. Was kommt dabei raus? Okay. Entschuldigung, wenn ich euch unterbreche. Ich würde es trotzdem gerne mal zusammenziehen. Wir haben nachher noch mal eine kleine Runde. Ich kann da auch noch weitermachen. Was ist für euch die Moral? Lasst mal hören, was sind so Dinge, die ihr mitgenommen habt. Mhm. Ja. Habt ihr das gehört? Kommt das rüber? Der Geburtsvorgang ist was passiert, auf das man keinen großen Einfluss hat. Es findet statt. Also so eine gewisse Passivität auf unserer Seite und irgendwie ein Geschenk. Ja. Also die erfahrene Person sagt, das Kind muss mitmachen. Es muss sich gebären lassen, sozusagen. Okay. Ja? Also die Pharisäer haben sich als das Volk Gottes gesehen, als die Erlösten mit diesem ganzen Ding, gute Sachen tun, Eifer, Sachen auswendig lernen. Und Jesus sagt, vergiss es, alles für die Katze. Ich brauche mich nicht selber erlösen, sondern es passiert durch den Geist. Ja. Sonst noch Ideen, die er diskutiert? Also das muss man Leuten erklären, damit sie verstehen, wo es auch hingeht und wie das Ganze passieren kann. Ja? Wie kann es passieren? So kam Nikodemus zu Jesus. Ja, interessanter Aspekt. Es braucht jemand, der diese Dynamik erklärt, weil so selber kommt man nicht drauf. Ja.
Was dann passiert? Hm.
Ja. Du meinst die gesamte Story oder was er damit sagen will?
Was es bedeutet, von einem Geboren zu werden.
Ja, also was genau ist dieser Zustand? Wie genau funktioniert das? Bleibt. Vielleicht eine Sache, die ich dazu beitragen kann, ist, ich weiß nicht, ob die Henry Nouwen, ein katholischer Theologe, hat mal diese Geschichte erzählt von 2 Babys im Bauch, die gefragt haben, denkt ihr, es gibt ein Leben nach der Geburt? Also ein Leben außerhalb des Bauches. Und es sagt eigentlich, was er damit versucht hat zu pointieren, ist, es ist ein ganz anderer Zustand, der danach kommt, über den wir nichts wissen, aber der einfach sehr sich kontrastiert zu dem vorherigen Zustand. Das heißt, eigentlich, was in der Geburtsmetapher drinsteht, ist, hier ist eine Welt und hier ist eine andere Welt und die ist irgendwie ganz anders. Und ich glaube, das hat Jesus immer wieder gesagt, dass das Reich Gottes irgendwie ganz anders ist, wie alles, was wir uns sonst so vorstellen. Im Alten Testament war das schon so, im Psalm 1, ja, der Weg sitzt nicht im Weg der Spötter und habt euren Rat mit den Gottlosen, sondern hat eure Lust am Gesetz des Herrn. Das Gesetz des Herrn ist anders, als was man sich so in der Kaffeeecke bei der Arbeit erzählt. Der Weg des Herrn ist irgendwie anders, als das, was man einfach so im Fernsehen hört oder so. Die sind zwar auch intelligente Meinungen und die haben auch was zu sagen, aber die Wege Gottes sind irgendwie ganz anders. Und da kommt man nicht einfach so drauf, sondern die muss man durch Offenbarung empfangen. Gott ist ein offenbarender Gott und er zeigt sich auf diese Art und Weise. Ich möchte euch eine Sache mitgeben, um dieses Level-4-Thema da ein bisschen aufzulösen. So heißt die Predigt Level-4 Reinheit. Hört sich ein bisschen an, als hätte ich viel zu viel PlayStation gespielt. Und ich möchte euch ein Modell vorstellen, eine Idee von einem Psychologen, der über moralische Entwicklung sich Gedanken gemacht hat. Entwicklung ist, wenn Wissenschaftler sich Gedanken machen, wie gehen Leute durch verschiedene Stufen im Leben. Da gibt es verschiedene, die sich damit beschäftigt haben. Vielleicht kennen manche von euch Jean Piaget, wenn ihr Entwicklungspsychologie irgendwie Berührung hattet, der ist immer bekannt, so den lernt man kennen. Lawrence Kohlberg ist jemand anders, der so 6-7 Stufen von Entwicklung beschrieben haben. Und ich möchte euch jetzt einen vorstellen, der hat 4 Stufen über moralische Entwicklung gesagt, der heißt Scott Peck. Der war in den 80ern ein ziemlich großer Autor, hat ein Buch geschrieben, The Road Less Traveled, so ein bisschen Self-Help-Psychologie, also wie kommt man mit dem Leben klar, wie findet man seinen Weg. Und jemand hat das aufgenommen und ein bisschen biblisch reflektiert und da steckt einiges an Weisheit drin, das möchte ich euch mal teilen. Aber ich möchte sagen, hey, es ist ein Modell, so das hilfreich sein kann, es muss nicht so sein, es ist einfach eine Erklärungshilfe. Aber weil wir jetzt mal hier sind, erkläre ich euch das. Wenn wir geboren werden, welchen moralischen Zustand haben wir? Also wie gehen wir mit der Welt um? Es ist vielleicht recht lang her, dass du geboren wurdest, aber du siehst es an Leuten um dich herum, an kleinen Kindern, die recht jung auf die Welt kommen. Und wie würdest du deren Moral beschreiben? Ja, definitiv unreflektiert. Also die können ja noch nicht mal sehen, richtig, oder Dinge zuordnen. Also ist auch Reflexion nicht da. Wie könnte man es noch beschreiben? Egoistisch, total egoistisch, weil es hat ja keinen Sinn dafür, wer alles sonst noch da ist. Und also ein Kind weiß jetzt nicht unbedingt, wie es der Mutter geht. Es meldet sich einfach, wenn es Hunger hat, ne? Und sagt, gib mir. Ich beschreibe das mal auf der Stufe 1 mit dem Wort Räuber. Ein bisschen ein negatives Wort, aber es ist positiv gemeint. Wir werden als Räuber geboren, wir werden so geboren, dass wir uns einfach Dinge nehmen aus unserem Umfeld, beziehungsweise gut, das Umfeld muss mitspielen, aber die Kinder fragen jetzt nicht, Mutter, passt dir gerade, wie war dein Tag, hättest du gerade Zeit, sondern es schreit und es schreit auch in der Nacht, auch wenn der Tag anstrengend war und es ist einfach vom Stamme nimm, ja? Es nimmt und das ist die grundlegende moralische Einstellung, mit der wir geboren werden. Wenn wir so unser ganzes Leben durchleben, was passiert dann mit uns, wenn wir auf dieser Stufe bleiben? Ablehnung. Wahrscheinlich landen wir im Gefängnis. Oder wir haben besondere Skills und wir landen ganz weit oben. Also in der Chefetage irgendwo. Oder wir sind sportlich oder künstlerisch ganz gut und können einfach nehmen und können uns. Aber meistens gibt es Probleme mit irgendwelchen anderen Institutionen und eigentlich sind wir auch nicht so beliebt, weil Freundschaften funktionieren nicht nur, wenn du nur nimmst. Ja? Das heißt, es ist eine grundlegende Sache, die ist wichtig für die erste Zeit, aber sie ist einfach eine Einführung. Was kommt als nächste moralische Stufe in unserem Leben? Kleine Kinder, wenn sie dann ja? Richtig und falsch anfangen zu verstehen, ja, genau. Es ist die Phase der Regeln. Irgendwann merken die Eltern, dass du eigentlich mehr checkst, als du vorgibst zu checken als Kind. Und sie sagen, so jetzt schläfst du aber, morgen früh gibt es wieder was zu trinken. Wenn du jetzt nicht jetzt isst, dann gibt es nichts, bis irgendwie wir wieder kochen oder was auch immer. Du brauchst Regeln, du musst richtig und falsch unterscheiden. Warum ist das wichtig, richtig und falsch zu unterscheiden? Schutz? Grenzen, genau. Du wirst dadurch ein bisschen sozialfähiger, also du kannst andere, du verstehst, dass wenn du anderen gegenüber schlecht bist, dann werden sie dich nicht mögen und dann musst du dich so einfinden und du fängst an, Freiheit zu bekommen in der Welt. Also als unsere Kinder dann Fahrrad fahren lernten oder Laufrad heutzutage, dann dürfen sie fahren, aber sie dürfen nicht auf der Straße fahren, weil das ist zu komplex für sie und es überfordert sie. Und wir schätzen das ein und wir sagen, bis dahin darfst du fahren, darüber hinaus nicht. Und die ersten Male beobachten wir, ob sie diese Regeln einhalten, dann haben sie die Freiheit. Wenn sie darüber hinweggehen, bringen sie sich selbst und andere in Gefahr und dann ist das nicht gut. Es ist wichtig, dass wir Regeln lernen. Und man kann sagen, viele Teile von Religion sind ein Regelsystem. Sie geben vor, dass unsere Menschlichkeit sündig ist, sprich, eigentlich sind wir ein bisschen chaotisch, sind wir gefährlich für uns selber und für andere und wir brauchen gute religiöse Regeln, Moralvorstellungen, damit wir gut in der Welt klarkommen. Was passiert dann, wenn die Kinder älter werden? Auflehnung, genau. Es ist die Rebellion. Rebellion. Das kann, wenn du vom Regelstamm bist, ziemlich anstrengend für dich sein, weil sie dich natürlich total in Frage stellen. Aber warum ist Rebellion wichtig? Ja. Sich Dinge zu eigen machen, Identität ausbilden. Du musst dich irgendwann von deinem Vater und Mutter lossagen, damit du eigenständig wirst, sodass du eigene Bündnisse eingehen kannst. Damit du deinen eigenen Platz in der Welt findest. Du testest, ist denn das wirklich so gefährlich auf der Straße? Und du findest raus, ja, manches ist gefährlich, aber anderes kann ich auch selber bewältigen. Und du fängst an, dein eigenes Urteilsvermögen zu bilden da drin. Ja. Und dann die vierte Stufe, die steht auch schon oben, ist die Stufe der Reinheit. Die Stufe der Reinheit ist ein Verständnis von Wahrheit und ein Verständnis von, wie die Welt funktioniert und zu was ich berufen bin, und diese dann zu leben. Scott Peck nennt es auch die Mystiker, ein Verständnis davon, dass mein Leben sich nicht nur um mich dreht, sondern um was Größeres, aber dass ich zu dem Größeren beitragen kann. Ich erkläre es gleich noch ein bisschen im Detail. Ich möchte es jetzt reflektieren auf Glauben und auf Johannes 3. Und schauen, ob das vielleicht für euch hilfreich sein kann. Und zwar folgendes, wenn du mal diskutierst, dann ist eigentlich Nikodemus einer der besten Vertreter von hier. Er war einer der obersten der Juden und er wusste, wie die 600 plus Gesetze der Juden funktionieren und was Gott wohlgefällig ist. Und Jesus sagt ihm, es ist alles okay, aber es geht nur so weit. Es gibt eine Welt, die ist viel größer und die ist viel anders. Und da kannst du nur reinkommen, wenn du neu geboren wirst. Jetzt manchmal sind auch wir als Christen dazu geneigt, auf diese Ebene zu kommen. Wir nennen es nicht Regeln oder Gesetz, sondern wir nennen es Moral. Oder wir nennen es Weisheit oder den Willen Gottes. Ja? Du darfst nicht Sex vor der Ehe haben, du sollst deinen Zehnten geben, du sollst in die Gemeinde kommen und so weiter. All diese Regeln sind gut, aber sie sind eigentlich auch Regeln, egal wie wir sie nennen. Sie sind Leitplanken für unser Leben, dass es sich organisiert. Ja, Wahrheit ist Wahrheit und sie schlägt sich dann nieder in kleinen Vereinbarungen, wie das Leben gut zu funktionieren hat. Deswegen tun viele Gruppen sich manchmal auch schwer, mit ihren Jugendlichen klarzukommen, weil die nämlich alles hinterfragen und dann nicht auf die gleichen Lösungen kommen wie die Eltern und deswegen dann auch ausziehen und was ganz anderes machen. Mütterlicherseits in meiner Familie komme ich von den Mennoniten. Das ist eine alte freikirchliche Gruppe aus den 1500ern. Meine Frau kommt aus Amerika. Gibt es die Mennoniten, die sind auch mit den Amischen verwandt. Kennt ihr vielleicht die Amischen? Wohnen ganz einfach, haben klare Regeln, kein Telefon. Ist eigentlich heutzutage ein echter Segen so für eine Familie. Und keine Elektrizität und so weiter. Und dann, wenn die Kinder 18 werden, dann werden die für 1 bis 2 Jahre weggeschickt. Du kannst nicht als Jugendlicher einfach Teil der Amischen werden, sondern du musst erst mal weggehen. Und was dann passiert ist, dass die Jugendlichen die größten Säufer und Drogis werden, meistens, weil sie sich überhaupt nicht zurechtfinden mit Grenzen und mit dem Eigenständigsein. Aber es ist eine große Lektion für sie in ihrem Leben. Und dann sind sie eingeladen, auch wieder zurückzukommen. Und manche tun das und andere nicht. Aber die haben verstanden, dass diese Phase der Rebellion irgendwie wichtig ist und dass du das wirklich nicht was machen musst, das nur von außen an dich rankommt, sondern als was, das du als deinen eigenen Weg erkennen darfst und erkennen musst. Ja? Und die Phase der Reinheit, meine steile These ist, dass es mal da ist, wo Jesus ist und wo er uns einlädt zu sein. Also wir brauchen Regeln, wir brauchen, gerade wenn unser Leben chaotisch ist, brauchen wir auch manchmal klare Ansagen, auch die wir uns selbst auferlegen, aber es darf nie das Ende sein. Und der Unterschied zwischen diesen zwei Stufen ist, dass sie beides was mit Wahrheit zu tun haben. Und hier kannst du dir vorstellen, auf Stufe 2 ist Wahrheit sowas. Ja? Du bist Strichmännchen und Wahrheit ist wie ein Kreis. Es ist was Objektives, das du in der Hand halten kannst. Es ist was, was du definieren kannst. Wahrheit sind Dogmen. Wahrheit sind Dinge, die du benennen kannst und die du weitergeben kannst. Sie sind objektivierbar und sie sind festhaltbar. Ja? Das ist das Wahrheitsverständnis beim Regeln-Ding. Und leider ist häufig unser Glaube ähnlich. Wir versuchen, die Bibel zu lesen und dann versuchen wir, Prinzipien abzuleiten. Das Prinzip so und so führt zu so und so. Oder die Regel, das und das ist gut und das ist schlecht. Es ist eigentlich der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wie du vorhin gesagt hast. Und der führt nicht zum Leben. Und hier ist ein Wahrheitsverständnis ebenfalls, nur hier ist die Wahrheit ein riesengroßer Kreis. Und ich als kleiner Hanswurst bin hier, habe ein bisschen Weg zurück und ein ganzes Leben vor mir, um in diese Wahrheit hineinzulaufen. Es gibt immer noch Dinge, die wahr sind, sind wahrscheinlich die gleichen Dinge wie hier, aber sie sind nicht greifbar, sondern sie sind viel, viel größer, als ich das bin. Ich werde immer wieder neue Facetten dieser Wahrheit erkennen und ich muss mich dieser Wahrheit hingeben und ich muss aktiv in sie hineinlaufen, um sie zu verstehen. Hier geht es um Objektivierbarkeit, hier geht es um Hingabe. Hier geht es darum, die Welt zu trennen zwischen das ist so und das ist so. Hier geht es darum, die Welt im Zusammenhang zu sehen und seinen Platz zu leben. Ja? Mutter Teresa ist jemand, die hier ist, die einfach gesagt hat, mein Platz ist da und ich lebe da hinein. Ich weiß nicht, wo Gott mich hinführt, aber ich weiß, dass er irgendwo da sein wird. Und hier ist der Verstand, hier ist der Geist, der wirkt. Genau das ist eigentlich, was Jesus gesagt hat. Du kannst es nicht kontrollieren. Es ist was, was größer ist als du. Du kannst es nur empfangen und dich mit reingeben. Der Geist weht, wo er will. Du weißt nicht, wo er herkommt. Du weißt auch nicht, wo er hingeht. Aber er weht. Und die Frage ist, lässt du dich damit drauf ein? Das hier ist das Reich der Religion. Das hier ist das Königreich Gottes, wo er König ist, wo Dinge ganz anders sind und wo wir uns einfach diesem ganzen Ding unterordnen sollen. Ja? Das so als Hintergrund und als Interpretation. Ich fand es hilfreich, für meinen eigenen Glauben darüber zu reflektieren, Dinge, die ich als gut und wahr erkannt habe, nicht als regelobjektivierbar für jeden alle Zeit geltend zu sehen, sondern mich beständig auf einen Dialog einzulassen mit anderen Leuten, die unterwegs sind und zu erkennen, was ist mein Platz, wie kann ich da reinleben, nicht nur, weil es richtig ist, sondern weil es wirklich ein Weg ist, in diesem Reich Gottes unterwegs zu sein. Ich möchte euch jetzt nochmal 3-4 Minuten geben, wieder in die gleichen Dreiergruppen zu gehen, darüber kurz zu reden und zu sagen, wie wirkt das auf euch? Was ist da dabei, was ihr mitnehmen könnt? Ja? Also darf ich euch nochmal gerne um eure Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank. Ich würde gerne hören, eure Kommentare, wie ist eure Reaktion darauf? Irgendjemand möchte teilen, was ihr kurz geredet habt? Mhm. Okay, also im Prinzip 3 Themen. Das eine ist, braucht es eine Rebellion, um zu dieser 4. Stufe zu kommen? Das andere ist Wahrheitsverständnis, je nach Prägung, hat man unterschiedliche Dinge, Ansichten, aber es gibt eine Wahrheit und die ist auch immer gültig. Und wie ist das mit Wiedergeburt, wenn man aus dem christlichen Elternhaus kommt und im Prinzip da reingeboren wird, schon mit 0 Jahren sozusagen? Okay? Andere Kommentare? Ja. Ihr habt das alle gehört, ha? Ja. Interessanter Kommentar. Hätte Nikodemus mal mit mir reden sollen, ha? Wahrscheinlich. Oder aber Jesus hat noch was Besseres, dem ich noch nicht gewachsen bin. Was ist eure Vermutung? Warum hat Jesus das so gemacht? Ihm kein 4-Stufen-Modell von Scott Peck gegeben. Er wusste ja, das wird irgendwann kommen. Wir wollen nicht, dass der Geist weht, wo er will, sondern wir wollen, dass er weht, wann wir wollen, ne? Und in die Richtung, wo wir wollen. Also wir haben schon einen Plan und wir finden es gut, wenn er uns unterstützt, so in der Summe, ne? Vielleicht wäre das eine Interpretation. Es ist ja witzig, es gibt nur als Kommentar dazu einen Altgeburtstag, Neugeburtstag. Es gibt ja manche Gruppen in der weltweiten Christenheit, die sich tatsächlich neue Namen geben, wenn sie Christen werden. Also in China hört man das häufiger, dass die dann einen christlichen Namen annehmen, ne? Weil sie sagen, okay, jetzt meine echte Identität und so weiter. War nicht dabei, weiß nicht genau, wie tief das geht, aber ich habe das schon öfter mal mitbekommen. Genau. Ihr hattet noch was? Also du sagst eigentlich, der Staat ist hier. Wie würde das denn aussehen, wenn die Gesellschaft sich generell so hier einordnet? Ja, also wie im Prinzip, wie findet Verantwortung dann auf diesem Level auch statt? Also dass es auch wirklich funktioniert. Ja, gute Frage. Ich möchte es noch aufgreifen und dann auch abschließen. Es sind auch viele Fragen noch da. Ich finde es auch gut. Fragen sind ein Weg dahin, weiter drüber nachzudenken. Ich will die auch nicht alle auflösen, auch wenn ich weiß, dass es natürlich schöner ist, wenn man so mit geilen Antworten heimgeht. Aber vielleicht sind es manchmal genau die Fragen, die uns auf eine Reise schicken. Und deswegen habe ich es auch gesagt, das Glaube ist eine Reise. Und ich bin jetzt über 20 Jahre Christ, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich bin am ersten Tag. Wenn ich die Bibel lese, habe ich immer noch das Gefühl, ich verstehe so viele Dinge nicht und mein Gedanken und Nachdenken wird so herausgefordert. Und ich will weiter auf dieser Reise sein, die mein ganzes Leben lang gehen wird. Und ich werde immer noch am Ende meines Lebens am ersten Tag sein, zu lernen von diesem Jesus, der einfach alle Kategorien sprengt, die ich immer wieder versuche anzulegen. Und die Wahrheit ist dann auch nicht nur optional. Also wenn er was zu mir spricht, dann ist es nicht nur, naja, ja, wie halt was, wenn man liest in irgendeiner Zeitung, könnte man machen, könnte man nicht machen, sondern es ist wirklich der Weg in die Wahrheit und es ist das Leben und das funktioniert nur, wenn ich mich dem ausliefere. Und ich möchte noch mal kurz nur sagen, warum ich das als total hilfreich empfinde. Wenn wir Leuten versuchen, vom Glauben zu erzählen, viele unserer Gesellschaft sind in Rebellion, die sind gerade in Städten, wo Universitäten sind, an der Universität wirst du herausgefordert, alles in Frage zu stellen. Selbst dein Professor, seine Aussagen, seine Methoden, seine Erkenntnisse. Du bist eigentlich gut, wenn du Löcher drin findest. Wenn du findest, was er falsch angewendet hat oder wo es Limits hat, was er oder sie gefunden hat. Ganze Umfeld, wo Künstler unterwegs sind, die sind natürlich da, um bestehende Systeme und Gedankenwelten in Frage zu stellen. Und wenn wir jetzt versuchen zu evangelisieren oder Jesus rüberzubringen und zu sagen, erstens mal, dein Leben ist total sündig und du bist total eine Gefahr für dich und für andere, dann empfinden die das erstmal als moralischen Rückschritt und fragen sich, warum sollte ich dieser Story, dieser grundlegenden Story glauben? Ich will sagen, ich glaube an Sünde und ich glaube, dass es wahr ist und dass wir wirklich eine Gefahr sind für uns selber und für andere. Aber der Weg, das zu erklären, macht es den Leuten manchmal schwierig, das mit zu akzeptieren und zu nehmen. Und wenn wir dann sagen, die Lösung dazu ist, dass du meine objektive Wahrheit übernimmst, genauso lebst wie ich in allen Dingen und meine Moralvorstellungen annimmst, dann ist es schwierig. Und ich glaube, deswegen sind manche Menschen auf dieser Ebene viel offener für Zeug, das unerklärbar ist, unintelligent, vielleicht sogar manchmal New Age-Zeug, das über die Gefühle kommt oder das über das Unerklärbare kommt. Und wenn wir den Glauben reduzieren auf eine schöne Packung, wo wir sagen können, 1, 2, 3, so funktioniert's, dann tun wir uns echt manchmal schwierig, einfach weil wir von der falschen Richtung herkommen. Und eigentlich sollte unser Leben eine Verkörperung dessen sein. Und ich glaube, wenn ihr in der Subzone 3 Mutter Teresas hervorbringt, dann braucht ihr nicht mehr evangelisieren. Die Leute kommen von alleine und fragen, was ist diese Reise, auf der ihr seid? Wenn ihr zulasst, dass der Geist weht, wo er will, und er euch an Punkte hinführt, die für diese Welt total unerklärbar sind, dann habt ihr schon gesprochen, bevor ihr ein Wort gesagt habt. Und ich glaube, dann werdet ihr Leute mit Jesus in Verbindung bringen auf eine Art und Weise, die Worte und Konzepte allein nie tun können. Und ich glaube, das ist meine Moral der ganzen Geschichte. Ich würde es gerne nochmal im Reich Gottes Verständnis sehen. Und das Reich Gottes ist der Platz, wo Jesus herrscht, da, wo er seinen Willen durchsetzt. Wenn du das Reich Gottes verstehen willst, dann kannst du Kinder anschauen. Wenn du deinen Kindern sagst, geh ins Bett, dann hast du einen Willen. Wenn sie im Bett sind, dann hast du das Himmelreich. Der umgesetzte Wille ist der Unterschied zwischen einem Ausdruck und einem Willen und einem Reich, einer Fähigkeit, einen Willen durchzusetzen. Gott hat einen Wille, und das ist der Wille, der in Jesaja beschrieben ist, jeden Hügel niedrig zu machen, jedes Tal zu erhöhen, dass Löwe und Lamm miteinander da sind, dass Gerechtigkeit diese Welt überfluten. Das ist sein Wille. Und wie passiert das? Das passiert dadurch, dass Leute sich freiwillig Jesus hingeben und in der Kraft seines Geistes leben und diese alternative Vision der Welt ausleben, wo sie sind. Und das ist sein Reich, wo er dich und jeden anderen einlädt, da drin zu leben. Und der Weg da rein passiert nur über eine Sache, nämlich durch den Geist. Es ist wichtig, Dinge zu verstehen. Paulus sagt auch im Neuen Testament, erneuert euer Denken. Wir müssen uns mit der Bibel, mit der Story Gottes auseinandersetzen. Aber es ist der Geist, den wir uns ausliefern, der uns mit hineinnimmt, in diesen Willen Gottes zu tun und zu verstehen. Und das ist wirklich was wie eine neue Geburt. Wenn du das noch nie erlebt hast, dann wirst du damit nicht vertraut sein und du wirst so orientierungslos sein wie ein Baby, das auf die Welt kommt. Du wirst nicht wissen, wo vorne und hinten ist, du wirst nicht wissen, wie das alles funktioniert, aber du wirst wissen, dass da ein Gott ist, der dich führt und der dich in alle Wahrheit bringt, der dir Offenbarung schenkt und der dich auf diesen Weg nimmt. Meine Einladung an dich ist, dass du deinen Glauben nie zulässt, dass er dich zurückbringt auf reine Regel und auf reine Äußerlichkeit, sondern genau wie du gesagt hast, auf Beziehung mit einem liebenden Vater, der kommt und der dir begegnet, der täglich zu dir sprechen will und dessen Stimme du hören darfst, der dich lehren will und der dein Herz wirklich drehen will von allen Dingen, die dir vorher wichtig waren, hin zu den Dingen, die ihm wichtig sind. Und als abschließendes Bild, das ist das Ende auch von meinem Buch, hat N.T. Wright so ein schöner Vergleich. Und er hat gesagt, warum haben sich die Juden so schwer getan mit Jesus? Warum konnten sie nicht ihn annehmen? Und er hat gesagt, es ist wie, als hätten sie einen Plan gehabt für ihn und sind hingegangen und haben gesagt, hier, Jesus, mal ein Blatt. Hier, Jesus, wir haben Religion studiert, wir haben rausgefunden, wie es zu laufen hat. Hier, Jesus, wie wärst du, setzt das jetzt um? Ja? Sie haben eigentlich einen Sänger gesucht für ihren Song, den sie geschrieben haben. Sie hatten eine Vision der Welt und sie haben gesagt, lieber Herr Jesus, wir haben gehört, du kannst gut singen. Sing's doch mal, bei uns klingt es nicht so gut, uns bewegt niemand. Mach doch mal. Und Jesus sagt, thanks, but no thanks. Ich bin der Komponist. Jesus gibt ihnen ein Blatt mit einer ganz neuen Melodie und er will ihnen eine neue Art von Musik beibringen, die Musik seines Reiches. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir in unserem Glauben nicht sagen, Gott, ich folge dir, hier sind meine Pläne, ich hätte gerne Familie, ich hätte gerne diesen Job, ich hätte gerne folgendes Profil, dass mich Leute so akzeptieren. Eigentlich würde ich gerne mein Reich bauen, Jesus. Bitte, bitte, hilf mir doch diese Woche, dass es gut wird. Hier, sing mein Lied, Jesus. Und wir fühlen uns heilig, dass wir sagen, okay, wir vertrauen Jesus mit unserem Leben, aber eigentlich wollen wir, dass unser Lied gesungen wird. Und er sagt, thanks, but no thanks. Ja, nimm's mal. Hier ist eine ganz neue Melodie Und du darfst mir nachsingen. Mein Geist in diese Wahrheit hineinleben und durch diese Wahrheit durchgehen.